Inside Universitätsmedizin Mainz. Spannende Einblicke für alle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Universitätsmedizin Mainz. Heute geht es um die Intensivmedizin in unserem Zentrum für Kardiologie. Und da ist der Leiter. Herzlich willkommen, Dr. Ingo Sangoschen.
Herr Professor Gieslich, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
Wie schön, dass Sie da sind. Was hat Sie bewogen, Intensivmediziner zu werden?
Ja, ehrlich gesagt, schon der Anfang vom Studium, die Physiologie hat mich interessiert. Und dann habe ich gemerkt, während Formulaturen, Intensivmedizin ist eigentlich angewandte Physiologie. Man kann alle Prinzipien auf jedes Organsystem beziehen, die man so kannte. Man kann Dinge verändern, man kann Modifikationen, Therapien machen, man sieht sofort den Erfolg. Und das fand ich faszinierend. So war es damals und so ist es heute immer noch.
Ein Vorurteil könnte sein, Intensivmedizin, das ist doch nur was für die alten Patienten. Erzählen Sie doch mal was über das Altersspektrum von Menschen, die Sie jeden Tag sehen.
Ja, natürlich ist es vor allen Dingen eine Medizin der kranken Patienten. Alt muss man dafür nicht sein, auch in jungen Jahren kann man krank werden. Und wir sehen tatsächlich ja immer wieder Patienten, wo es auch in jungen Jahren Schicksalsschläge gibt. Aber es stimmt schon, Vorerkrankungen, vor allem Vorerkrankungen vieler Organsysteme, das ist das, was unsere Patienten ganz häufig ausmacht. Und dann sind die natürlich ganz häufig schon 65 und drüber und manche eben auch über 85. Aber es kommt ja immer darauf an, wie man alt wird. Und das ist ja auch nicht bei jedem Menschen gleich. Und insofern sind wir froh, dass wir das ganze Spektrum abdecken, was das Alter, aber was auch die Erkrankung so zu bieten haben.
Wenn Sie an einen Fall denken, der Ihnen entweder besonders nahe gegangen ist oder der Sie beschäftigt hat, welcher Fall wäre das?
Ja, Einzelfälle gibt es da ganz viele, aber ich muss sagen, was mich noch mehr beeindruckt, noch mehr beschäftigt hat, waren die vielen gleichzeitigen Schicksale während der Covid-19-Pandemie. Ja. Und das, glaube ich, kann kaum ein Intensivmediziner, der die Zeit miterlebt hat, ablegen, dass das nicht eine bewegende Zeit war. Es war eine spannende Zeit, es war aber auch eine herausfordernde Zeit. Man hat sehr, sehr viele Schicksale von Menschen gesehen, die eben vorher gesund waren. Und das ist etwas, was ja ganz anders ist als unser normales Krankheitsgut. Die meisten haben Vorerkrankungen, verschlechtern sich und kommen auf die Intensivstation. Und plötzlich sahen wir Menschen, die aus dem normalen Leben kerngesund auf die Intensivstation kamen. Und das war nicht die Ausnahme, sondern das war auf einmal die Regel. Und da hat man natürlich viele Patientenschicksale, aber auch viele Familien kennengelernt, die einen schon sehr mitgenommen haben.
Ja, die Covid-Zeit war eine ganz besondere. Das Besondere war auch, dass auf den Intensivstationen weltweit so eng zusammengearbeitet wurde, weil man ein neues Krankheitsbild schnell auch werten musste und neue Therapieoptionen ausprobieren. Was haben Sie als Intensivmediziner gelernt für Patienten zum Beispiel mit Lungenversagen? Wie ist die Überlebenswahrscheinlichkeit? Wie haben sich die Therapien geändert durch diese intensive Erfahrung?
Ja, interessanterweise mussten wir umdenken. Wir mussten lernen, von vor Covid zu Covid umzudenken, dieses Krankheitsbild lernen und verstehen zu können. Und als Covid dann nicht mehr die führende Rolle spielte, mussten wir auch lernen, wieder zurückzudenken, dass tatsächlich ein solches Lungenversagen durch Covid-19 eine ganz andere Entität ist, als es das war, was wir vorher kannten. Und dass wir jetzt so ein bisschen wieder zurück zum normalen Alltag zurückfinden müssen. Also die normalen Notfälle, die wir hatten, die Herzinfarkte, die kardiogenen Schocks, die Reanimation, die natürlich immer noch auch da waren. Aber dass diese Besonderheit von Covid einfach tatsächlich glücklicherweise verschwunden ist und man wieder so ein bisschen sich an das erinnern musste, was man vorher wusste, weil die Patienten wieder genauso reagiert haben.
Intensivmedizin bedeutet ja oft Leben oder Tod, genau an dieser Grenze etwas zu erreichen, das hoffentlich die Patienten gesunden. Wenn Sie da auch zurückblicken in den letzten 10 Jahren, wo hat es die besten Verbesserungen gegeben, auch im Überleben, weil sich die Intensivmedizin verändert hat?
Ja, die Intensivmedizin lebt ja immer von den Zuweiserstrukturen. Wir sehen ganz klar, wie sich bei den Grundbehandlern die Therapien ändern. Vor 20 Jahren haben wir Krankheitsbilder auf der Intensivstation gesehen. Die sehen wir heute nicht mehr, weil die Grunderkrankungen so gut behandelt wurden, dass die Patienten einfach nicht mehr intensivpflichtig werden. Dafür kommen neue hinzu, neue Herausforderungen eben auch von multimorbideren Patienten. Und was sich als einzige Konstante so ein bisschen durchzieht, sind immer vor allen Dingen die schweren Infektionen und die kardiovaskulären Erkrankungen, die doch einen Großteil unserer internistischen Intensivmedizin auch dominieren.
Cardiac Arrest Center, da weiß ich, da stecken Sie ganz viel Herzblut rein, weil es Ihnen wichtig ist. Es kommt auf jede Sekunde an, wenn das Herz stehen bleibt. Und beginnen wir erstmal auf den Blick, wenn man in der Fußgängerzone, jemand fällt um und es könnte ein Herzstillstand sein. Was sollte man als Laie dort tun? Was wären die ersten Maßnahmen, um die Zeit möglichst gut zu überbrücken, bis die Kollegen eintreffen, die dann Rettungsmittel und andere Dinge dabei haben?
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Problem an. Die Rettungskette, bei der wir ja bei der Reanimation immer sprechen, die beginnt ja bei jedermann, der vor Ort den Herz-Kreislauf-Stillstand beobachtet. Und da gibt es diese plakativen Worte, prüfen, rufen, drücken. Mhm. Also ich prüfe, ob derjenige einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Ich rufe um Hilfe, idealerweise heute per Mobiltelefon, die 112. Da kann ich sehr, sehr schnell jemanden erreichen. Und das Drücken bezieht sich tatsächlich auf die Thoraxkompression, also schon auf die Mechanik der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und das ist eben auch was, was jeder beginnen kann, womit jeder sofort einen Minimalkreislauf im Menschen wiederherstellen kann. Und wie Sie richtig sagen, die Zeit zu überbrücken, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft, dann übernimmt und dann mit aller Technik und allem modernen Entwicklung, die wir jetzt so haben, loslegt, um für das Überleben des Patienten zu kämpfen.
Wie macht man es am besten? Nur drücken oder auch beatmen? Da ändern sich ja immer die Vorgaben.
Ja, man muss ganz klar sagen, beatmen und Thoraxkompression gleich im Wechsel ist das Beste, was man tun kann. Wenn ich alleine bin, wenn ich aus anderen Gründen mich davon abhalten, ich möchte nicht beatmen, weil derjenige hat vielleicht erbrochen, ich ekel mich oder wie auch immer, ist es auf jeden Fall wichtig, Thoraxkompression, also die Herzdruckmassage durchzuführen, weil das ist der entscheidende Teil fürs Überleben. Man darf, nur weil ich nicht beatme, nicht alles weglassen, sondern man soll dann einfach das tun, was man machen kann. Und Herzdruckmassage, das ist das, was man jedem eben zumuten kann. Aber natürlich, das ist die Pflicht, die Kür ist ganz klar beides. Und da kann man sich ja auch, gerade wenn es in der Öffentlichkeit ist, jemand dazu holen, dass man sagt, einer macht eben die Mund-zu-Mund-Beatmung, einer macht die Herz-Lungen-Wiederbelebung und man wechselt sich dann entsprechend ab, dass auch jeder nicht so schnell außer Puste kommt.
Und was passiert dann, wenn solch ein Patient, der nach einer Laienreanimation vielleicht wieder einen Kreislauf hat oder auch nicht ganz stabil ist, was passiert dann im Cardiac Arrest Center, wenn Sie quasi den verantworten und versuchen, alle Möglichkeiten für den Patienten zu koordinieren?
Nun, erstmal ist natürlich die Ursachenforschung ganz wichtig. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben ein hervorragendes präklinisches Rettungssystem mit Notärzten, die sehr, sehr genau dann vor Ort Diagnostik betreiben können und vor allen Dingen die Patienten identifizieren, die schnell eine Therapie benötigen. Und da muss man dann beim Herz-Kreislauf-Stillstand den akuten Herzinfarkt natürlich an erster Stelle nennen. Das Erste, was der Notarzt macht, ist versucht herauszufinden, ob der Patient einen Herzinfarkt hat. Und wenn auch nur die geringste Unsicherheit besteht, wird er als Herzinfarkt gewertet, kommt zu uns in die Klinik, wir gucken uns die Herzkranzgefäße an und gucken, ob wir den Blutfluss auf dem Herzen wiederherstellen können. Das ist natürlich nichts, was jetzt spezifisch für das Cardiac Arrest Center ist. Das macht jede Kardiologie in Deutschland und das macht jede Kardiologie auch sehr gut. Man muss natürlich da sehen, hier tickt die Uhr für das Herz und man muss schnell sein, dass man eben Endorganschäden vermeidet. Aber genauso tickt im Hintergrund auch die Uhr fürs Gehirn, weil während der Wiederbelebung ist das Gehirn nicht richtig mit Sauerstoff versorgt worden. Also direkt an die Ursachenbehandlung schließt sich die Intensivtherapie an. Und gerade in den letzten 10, 15 Jahren haben wir da doch noch viel dazu gelernt, wie wir in dieser Phase für die Patienten Gutes tun können, um das neurologische Gesamtüberleben zu verbessern. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir wollen ja nicht nur, dass das Herz wieder schlägt, sondern wir wollen, dass der Mensch auf beiden Beinen wieder aus dem Krankenhaus nach Hause geht, seinen normalen Alltag wieder nachgehen kann und im Endeffekt so tun kann, als wäre es nie passiert. Aber da ist es eben ein weiter Weg. Und gerade das Gehirn ist eben ein extrem sauerstoffvulnerables Organ. Das bedeutet im Kreislaufstillstand, nach 3 Minuten fängt die Uhr an, für die Gehirnzellen zu ticken. Dann können sie anfangen abzusterben, wenn kein Sauerstoff mehr da ist. Und das ist eine Zeit, die kann nur der Laie in der Reanimation überbrücken. Und wir können später eben dafür sorgen, dass es keine sekundären Schäden, also Zweitschäden während der Therapie gibt. Und dass wir zum Beispiel durch gezielte Kühlung der Patienten das Überleben des Gehirns und der Gehirnzellen so gut es geht verbessern.
Sie haben eben noch mal darauf hingedeutet, der Laie ist ganz entscheidend, die Dinge richtig zu machen. Also echte Nächstenliebe, jemand helfen, den man vielleicht gar nicht kennt. Was wären da vielleicht Appelle, die Sie geben können? Sollte man in Kurse gehen? Wie kann man sich darauf vielleicht auch ein Stück weit vorbereiten?
Naja, das ist ja so ein Bereich der Erste Hilfe, der ist in Deutschland recht stiefmütterlich gehandhabt worden. Wir kennen das alles aus dem Führerschein, dann mussten wir das einmal machen. Und wenn man jetzt aus dem medizinischen Bereich kommt, dann muss man das zwar immer mal wieder wiederholen, aber der Großteil der Bevölkerung arbeitet ja nicht im Gesundheitssystem. Und dann ist das einmal im Leben gelernt und wenn man Glück hat, musste man das nie wieder anwenden. Aber nur weil ich etwas einmal gelernt habe und es nicht mehr trainiere, heißt es noch lange nicht, dass ich das dann abrufen kann. Und viele Menschen haben dann Hemmung oder Angst, dass sie was kaputt machen könnten, sind sich unsicher, was sie tun müssen und machen dann gar nichts. Und das, muss man sagen, ist in Deutschland weiterhin ein Problem. Wir haben durch viele Kampagnen es geschafft, dass wir unsere Laienreanimationsquoten in Deutschland verbessern. Aber die sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Und deswegen kann mein Appell nur sein, einerseits an jeden Bürger, er sollte seine Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Und schön wäre natürlich auch der Appell in Richtung der Politik, dass man es irgendwann mal auch als Schulfach so einrichtet, dass es einen mehr oder minder mal die ganze Jugend und vielleicht später sogar das ganze Leben begleitet, dass man die Gelegenheit hat, seine Kenntnisse da immer wieder aufzufrischen.
Vielen Dank für das Interview. Vielleicht eine abschließende Frage. Was machen Sie denn selbst, um Ihre Herzgesundheit zu überprüfen oder sich fit zu halten?
Ja, zu überprüfen, da halte ich mich natürlich dann noch streng an die Vorgaben, die man so zur Prävention in diesem Bereich macht. Aber ich versuche noch mehr präventiv natürlich zu gucken, dass ich mit viel Bewegung, mit gesunder Ernährung, mit gutem Schlaf, was als Arzt nicht immer ganz einfach ist, mein Leben zu gestalten und auf jeden Fall auf mich zu achten, was ich esse und dass ich nicht zu ungesund lebe.
Vielen Dank. Was ein spannendes Interview. Ich glaube, wir alle können etwas tun für unsere Mitmenschen bei dem plötzlichen Herztod, also dem Herzstillstand, zu reanimieren, also die Herzdruckmassage anzuwenden und auch zu beatmen und damit die Zeit zu überbrücken, bis professionelle Hilfe, wie zum Beispiel im Cardiac Arrest Center an der Unimedizin in Mainz, möglich ist. Und da haben wir gelernt, wie viel tolle neue Forschung und wie viele neue Erkenntnisse da sind, damit die Prognose für die Betroffenen verbessert werden kann. Ich bedanke mich sehr bei Herrn Sargoschen, der uns das so nahegebracht hat. Und ich bin sicher, dass Sie auch in 14 Tagen wieder interessiert zuhören werden, wenn es wieder heißt Inside Universitätsmedizin Mainz.
Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert Inside Universitätsmedizin Mainz über einen Podcast-Anbieter eurer Wahl.